Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast ist gelernter Koch und er bittet seit Jahren Konfliktparteien an den gemeinsamen Tisch. Beim Essen fällt die Versöhnung leichter oder na, vielleicht auch einfach das Streiten etwas schwerer. Die von ihm gegründete Organisation Cuisine Sans Frontières, also Küche ohne Grenzen, hilft beim, jetzt salopp gesagt, Aufbau von Suppenküchen in von Armut und Bürgerkrieg geplagten Ländern. Aber es geht natürlich weit darüber hinaus. Herzlich willkommen, David Höhner. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
Aber nicht zu essen mitgebracht haben.
Nein, nicht zu essen mitgebracht. Das tut mir furchtbar leid, aber ich wurde nicht darauf aufmerksam gemacht.
Macht sich auch nicht gut beim vom Mikro, deswegen ist er sehr von Ihnen sehr weit mitgedacht. Kommt die Idee, so beim Essen, Versöhnung und Essen so zusammenzubringen, kommt das aus eigener Erfahrung? Erinnern Sie sich an ein Versöhnungsgespräch bei einem guten Essen?
An viele eigentlich. Ne? Der Familientisch war eigentlich der Ort der Auseinandersetzung und wo man sich vor allem nach dem Essen dann unterhalten hat über die Dinge, die passieren. Ob man jetzt schlechte Noten hatte in der Schule oder ob man vielleicht doch daran denken sollte, dass man beim nächsten Geburtstag kein weißes Kaninchen geschenkt kriegen möchte und solche Sachen. Die eigentliche Erfahrung ist dann eigentlich aber nachher passiert mit den Erfahrungen bei der Cuisine Sans Frontières, wo wir gerade in Afrika tatsächlich verfeindete Parteien an den Tisch gebracht haben.
Cuisine Sans Frontières, Küche ohne Grenzen, so heißt der Verein, den mein Gast David Höhner 2005 gegründet hat. Sie nicken, also 2005 stimmt schon mal. Hunger stillen, das ist natürlich das erste Anliegen der meisten Hilfsorganisationen. Was unterscheidet denn Cuisine Sans Frontières von anderen Ernährungsprogrammen?
Ich glaube eben, dass es nicht um Hungerstillen geht. Also in unserem Fall ist auch quasi der Slogan, wenn man will, ist, wir bitten zu Tisch, um Gemeinschaft zu fördern und Konflikte zu lösen. Und so wie es hier bei uns ist, dass man eigentlich jeder von uns in der Schweiz, in Deutschland, in den mitteleuropäischen Ländern, in den USA, lebt in einem sozialen Umfeld, wo es Restaurants gibt oder Kneipen oder Bars oder was weiß ich immer. Und das sind soziale Treffpunkte. Und das Essen und Trinken ist der soziale Kitt, der solche Orte auch belebt und sie zusammenhält. Und der Gastgeber ist der Gastgeber, der einen geschützten Raum bietet, wo das stattfinden kann. Da liegen eigentlich die Hauptansätze der Cuisine Sans
Frontières. Also es geht gar nicht ums Sattmachen, sondern eigentlich um eben dieses gesellschaftliche, ja, Sie sagten, gesellschaftliche Kit, der durch das gemeinsame Aufstellen auch, der Menüs, der Speisekarte und so weiter.
Nee, nochmal anders, Entschuldigung. Also es ist nochmal anders. Ja. Also in den Erlebnis-Memories, die wir haben, sind die Kneipen ja oft verbunden mit Begegnungen. Ja. Sind verbunden mit, man hat sich verliebt, man hat sich getrennt vielleicht, man hat seine Schwiegermutter eingeladen, man hat seine Tochter getauft, man hat geheiratet, man hat mit dem Verein gesungen. All diese Dinge, die finden an solchen Orten statt. Und wenn man stirbt, wird man auch nochmal verabschiedet und alle sagen nochmal hoch die Tassen, der gute David, der war ein toller Kerl. Ne? So. Und das ist eigentlich das, was wir meinen, wenn wir von diesem sozialen Kit reden oder von der sozialen
Bedeutung. Und dazu muss es die Orte geben. Ne? Und die Orte gibt es da nicht, wo Sie hingehen. Eins der ersten Projekte war und ist, glaube ich, auch noch in Kenia. Was ist da die besondere Situation, wo Sie sind? Beschreiben Sie mal.
Kleine Korrektur, es war nicht eines der ersten Projekte, sondern es war das dritte oder vierte.
Ja, aber eins, darum sage ich ja, eins der ersten. Zu den ersten. Eins hat sich ja gleich von Anfang an selbstständig gemacht. Aber
genau. Die Situation dort, das ist ein ziemlich unbekanntes Konfliktgebiet. Das sind die Pokot und die Turkana. Das sind zwei Nationalitäten, die dort leben. Es gibt das West Pokot County und das Turkana County. Die bekämpfen sich traditionell. Also das ist eine Sache von Viehdiebstahl, das ist eine Sache von gegenseitigen Überfällen, weil man braucht ja auch Vieh, um den Brautpreis zu bezahlen, dass man die Angebetete heiraten darf. Ne? Also und dieses Vieh beschafft man sich beim Nachbarn. Das ist schon immer so. Und das macht man mit Speer und Pfeil und Bogen. Und es ist auch eine Mannbarkeitsprüfung. Das hat sich verändert durch das Eindringen unserer auch so hochgelobten Zivilisation. Also man fördert jetzt Öl, man hat fette Straßen gebaut und so weiter. Und Pfeil und Bogen wurde durch die Kalaschnikow ersetzt. Und diese bewaffneten Gruppen, die mittlerweile auch instrumentalisiert sind, seien es von Warlords in Uganda oder im Südsudan, die sind natürlich gefährlich und bekämpfen sich untereinander. Sind aber eigentlich dieselben Leute.
Und so. Jetzt Also wenn ich jetzt dieses Bild im Kopf habe, kann ich mir nur nicht vorstellen, dass sie hingehen und sagen, so, ich stelle hier jetzt einen Tisch auf und ihr setzt euch mal beide, die einen rechts, die anderen links und dann esst ihr gemeinsam.
So einfach ist es leider doch nicht. Ne? Aber man muss, was man zuerst haben muss, ist ein Partner, der sich in der Region verankert hat und der gut dort im Sattel sitzt, wie man so sagen kann. Und dann muss man ein Konzept haben, was man machen will. Und dann wir hatten dieses Konzept damals, dass der Rolf Glor, der unser Partner ist, der dort schon seit 25 Jahren lebt und arbeitet, auch im Entwicklungsdienst, der sagt, wir müssen etwas tun, weil durch die Klimaerwärmung verschiebt sich die Trockenheitsgrenze nach Süden. Und die Tiere, der Pokot und der Turkana, verdursten im Sommer. Wir müssen ein zweites Nutztier einführen, das war der große Plan, das ist ein klassischer Entwicklungshilfeplan, Kamele. Ne? Und es ging darum, dass wir aufgefordert wurden oder angefragt wurden, ein Seminarzentrum zu gestalten, mitten im Niemandsland zwischen Pokot und Turkana. Das haben wir dann auch gemacht.
Niemandsland deswegen wichtig, weil sie sich da beide treffen konnten.
Genau, genau. Und unter einem geschützten Dach, unter dem Dach des neutralen Gastgebers.
Solche Orte müssen Ihnen ja auch genannt werden, ne? Sonst wenn Sie, ich meine gerade bei Konfliktparteien, die man an einen Tisch bringen möchte, ja im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall, muss man ja extrem vorsichtig vorgehen, um auch die Leute nicht in Gefahr zu bringen, die sich dann da hinsetzen.
Und da nutzt uns natürlich das Essen und Trinken. Mhm. Also wir gehen hin, wir machen nicht zuerst, wir gehen nicht hin und bauen, sondern wir gehen hin und verbinden uns mit den Leuten, gehen in die Dörfer, lernen quasi die Lenker oder die Protagonisten der Aktionen kennen, fragen höflich, ob sie einverstanden sind, ob sie mithelfen wollen und so weiter und so fort. Und die Sehnsucht nach Frieden oder die Sehnsucht nach einem schönen Leben, die ist ja menschimmanent. Das ist ja nichts, was irgendwie erfunden werden muss. Ne? Und auch die schlimmste Kriegsgurgel ist nicht gefeit dagegen, dass er eigentlich lieber an einem Tisch sitzt und etwas Gutes isst, als durch den Dschungel rennt.
Weil so anfangs habe ich auch so ein bisschen gedacht, okay, da kommt jetzt ein Europäer mit seinem Traum für eine bestimmte Gegend, bleiben wir mal da in Kenia, aber sind ja auch in ganz vielen anderen Weltgegenden, und sagt, so kommt jetzt, versöhnt euch mal. Und dann, also die Augenhöhe auch mit den dort ansässigen, in Konflikt befindlichen Parteien zu wahren, das ist doch der eigentliche Knackpunkt, oder?
Da sind wir auch schon bei einem ganz wichtigen Knackpunkt in der Entwicklungszusammenarbeit. Es geht eigentlich für mich, so wie ich das sehe, geht es darum, open-hearted hinzugehen. Nicht, ich gehe hin und sage, versöhnt euch mal. Ne? Genau. Das ist ja völlig arrogant. Nicht I tell you, don't tell me, sondern hingehen und ein Essen machen und zusammensitzen und Tee trinken und plaudern und dann langsam nach und nach sich ein bisschen kennenlernen. Und dann kann man dann auf solche Themen zu sprechen können und sagen, wie wäre es denn mit, wollen wir zusammen so etwas machen? Ich gehe nicht dahin und mache es alleine.
Also das Prinzip eben auch vielleicht Gemeinschaft zu wecken oder wieder zu wecken, also haben Sie jetzt erklärt, aber ich muss nochmal sagen, dass es mich, mutet mir naiv an, beispielsweise in einem Drogenanbaugebiet, wo Sie den Leuten ja auch versuchen, in Kolumbien in diesem Fall, eine Perspektive zu geben, an einen Tisch zu setzen. Das ist doch eigentlich, ja.
Gut. Sagen Sie es ruhig, ein bisschen naiv, ne? Ein bisschen blauäugig. Stimmt zum Teil. Also ich hatte ein allererstes Projekt in Kolumbien, das ich deswegen abbrechen musste, weil es eben zu blauäugig war. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es genau diese Naivität, die es uns erlaubt, überhaupt in solche Regionen reinzugehen. Es ist ein bisschen kindlich, ich gebe es zu, es ist ein bisschen naiv. Aber diese Naivität ist ein Vorteil. Es ist nicht so, dass wenn ich hingehe, ich bin ja großer Abgeordneter, ich mache Frieden hier. Nee, das wollen die nicht.
Also das Miteinanderreden fängt nicht erst am Tisch an, sondern weit vorher. Geboren sind Sie, Herr Höhner, 1955 in der Schweiz.
Ja.
Das hört man ja auch noch ein bisschen.
Ja, ich hoffe, dass man das hört.
Was für eine Kindheit erinnern Sie sich? Spielte Essen da eine besondere Rolle? Sie haben eben so von so Schuleröffnungen schon gesprochen.
Ich hatte das Glück, in einer traditionellen Familie groß zu werden. Also meine Mutter war Hausfrau, mein Vater war Pfarrer. Wir hatten einen großen Gemüsegarten, der wurde von meiner Mutter betreut. Sie hat gekocht, er hat studiert und so weiter. Und sie hat gekocht mit den Dingen, die sie aus dem eigenen Garten hatten. Und ich wuchs auf dem Land auf. Es gab einen Metzger, es gab einen Bäcker, es gab diese Sachen. Ne? Mhm. Und dieses Bild der regionalen Gastronomie oder Kulinarik, was ja heute immer hochgelobt wird, bin ich aufgewachsen. Das war sehr schön.
So sind Sie aufgewachsen? Das findet man von jetzt betrachtet vielleicht ganz schön. Damals war es Ihnen manchmal auch zu eng?
Nein. Mhm. Also jetzt nicht dieser Aspekt. Natürlich war mir das Dorf manchmal zu klein. Aber das Essen ist ja immer auch mit Glück verbunden und ich habe diese Erinnerung, die habe ich tief drin, das ist so.
Und das eigene Kochen, also hat das damals schon, hat Ihre Mutter Sie angeleitet oder?
Ja, ich habe oft in der Küche mitgeholfen, hat mir auch Freude gemacht. Ich habe dann auch relativ früh schon gewusst, dass ich Koch werden will, mit 11 oder 12 Jahren. Und die Lehre war dann zuerst ein Schock. Weil da kommt man von der obersten Schülerhierarchie auf die unterste Stufe der Betriebshierarchie, hatte aber einen Chef, Jackie Donuts, der mir die Freude am Kochen wirklich ohne sich viel zu übernehmen, also wirklich eingeimpft hat durch sein Beispiel, durch seine Freude daran, die er hatte.
Sie wollten eine Gastwirtschaft betreiben. Haben die da an die Schweiz gedacht? Oder wie haben Sie sich denn, oder wollten Sie einfach erstmal kochen lernen? Gar nicht mit einem Ziel, gar nicht mit einer Vision?
Es gibt ja zwei Kochkarrieren. Die eine ist die, dass man dann wirklich zum Fünf-Sterne-Koch wird. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Das ist, wie man eine Erzählung schreibt und sagt, ich möchte Johannes Mario Simmel werden. Und die andere ist die, dass man einen eigenen Betrieb hat. Ne? Und mich hat am Anfang wirklich diese erste Karriere interessiert.
Die erste, gleich die Fünf-Sterne?
Nicht gleich Fünf-Sterne, aber da ich ja diesen Chef hatte, der wirklich sehr, sehr gut war, und da ich Freude habe am Kombinieren, auch am Kreativsein in diesen Sachen, habe ich gedacht, das ist das Interessante an der Kocherei. Mhm. Und das hat man, als wenn man einen eigenen Betrieb hat, hat man es nicht. Unterdessen würde ich die zweite Variante wählen. Mhm. So. Aber es hat sich dann gezeigt, dass ich nach 15 Jahren Berufsleben, auch als Küchenchef am Schluss, irgendwie das Gefühl habe, ich muss etwas anderes tun.
Da war das dann kein Traumberuf mehr?
Es ist immer noch ein Traumberuf, aber es ist halt ein sehr strenger Beruf. Und es hat mich dann, andere Sachen haben mich begonnen zu interessieren. Ich habe begonnen, als Journalist zu arbeiten, jetzt im Food-Bereich, im Kochbereich. Und habe dann auch Theaterstücke geschrieben, habe Hörspiele geschrieben. Das hat mich dann sehr fasziniert und das kostet ja auch sehr viel Zeit und Energie, um das zu machen. Und hatte dann auch die Gelegenheit, die Sachen zu realisieren. Und so ist das ein bisschen vom Kochen weggedriftet. Aber ich koche eigentlich täglich.
Aber wenn ich mal so den Weg, wie Sie das auch beschreiben, billigen Sie sich schon zu, Dinge auch auszuprobieren, ohne dass man jetzt irgendwie schon wissen muss, also der Journalismus oder das Schreiben oder die Theaterstücke, das muss gleich in die, Sie probieren sich aus.
Ja, und das ist...
Ich meine, finanziell ist das ja durchaus ein Risiko.
Das ist durchaus ein Risiko, aber man ist ja hier in Mitteleuropa, nicht alle, aber aus dieser Mittelschicht, aus der ich komme, ist man ja eigentlich sicher. Also man hat auch, da ist übrigens auch ein großer Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz. Also wir haben nicht diese Erfahrung der völlig zerrissenen Familien nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern wir haben meine Großeltern, meine Urgroßeltern, meine Eltern. Mhm. Wir leben in einer Sicherheit und diese Sicherheit hat es mir auch erlaubt, auch dank der Hilfe und der Unterstützung meiner Eltern, dass ich Sachen ausprobieren durfte. Sie haben nicht gesagt, das geht nicht oder spinnst du eigentlich oder was weiß ich was, sondern ich hatte immer das Gefühl, man darf ausprobieren. Mhm. Es geht. Man geht deswegen nicht unter.
Ich hatte vorhin gefragt, ist Ihnen das zu klein geworden? Weil Sie sind ja dann ins Ausland gegangen. Sie sagten auch, das Dorf ist vielleicht manchmal zu klein und die Zusammenhänge eigentlich nicht. Und so wie Sie jetzt die Sicherheit des Netzes beschreiben, steht das so ein bisschen dem im Wege, dass Sie dann tatsächlich jetzt seit 25 Jahren oder seit wann mehr oder weniger in Ecuador leben, also weggegangen sind. Also war es irgendwann zu eng?
Es war irgendwann mal zu eng, aber dazu diese Sicherheit, die ich vorher erwähnt habe, das ist eigentlich das Netz, in das man hineinfallen kann, wenn etwas schiefläuft. Mhm. Also ich wurde zum Beispiel mal vor 40 Jahren in Jordanien verhaftet und abgeschoben. Und ich wurde abgeschoben, weil ich Schweizer bin, weil die Schweizer Botschaft das verdammte Ticket bezahlt hat und ich in Genf dann gelandet bin und dort hat mich mein Vater abgeholt. Mhm. Es sind so Dinge, die einem meine Sicherheit geben. So kann ich auch, wenn ich zum Beispiel in ein Kriegsgebiet gehe, kann ich sagen, Das ist zwar alles ganz beeindruckend und emotional anstrengend, aber ich habe ja meine Sicherheit. Ich kann ja zurückgehen, ne?
Ist aber auch eine interessante Situation, in der Sie sich da befinden, weil diejenigen, mit denen Sie reden, natürlich genau das nicht haben.
Genau. Deswegen kann ich den neutralen Gastgeber spielen. Mhm. Deswegen habe ich diese Freiheit und auch innere Sicherheit, mich an einen Ort hinzustellen und sagen, dass ich bin jetzt hier und ich möchte gerne meine Sicherheit mit euch teilen.
David Höhner lebt 10 Monate im Jahr in Ecuador. Bisher haben wir Sie ja, was wir so von Ihnen gehört haben, in der Schweiz verortet. Sie sind 94 nach Ecuador gegangen. Warum und als was eigentlich waren Sie da? Theaterautor, Schriftsteller, Journalist oder Koch?
Nein, ich war als Hausmann unterwegs. Und zwar bin ich seit mittlerweile 30 Jahren verheiratet mit einer Frau aus Deutschland, mit der Iris. Und sie ist Regisseurin, Schauspielerin, Künstlerin. Und wir haben hier in Berlin gelebt und hatten einen kleinen Jungen. 2-jährig, 3-jährig. Und dann haben wir gemerkt, das war kurz nach der Wende und ganz Berlin war in einem hektischen Hype und Aufbruch. Und haben wir gemerkt, eigentlich möchten wir nicht, dass unser Junge hier groß wird. Mhm. Weil es ist zu, die Stadt ist nicht kinderfreundlich, ne? So. Oder vielleicht ist sie heute eher, damals war, hatte man nicht das Gefühl. Und dann hatten wir gesagt, wir gehen irgendwo hin, wo wir beide fremd sind und bauen etwas Neues auf. Und dann war es ein Zufall, dass Iris eine Frau getroffen hat bei der Markthalle. Und diese hat ihr das erzählt, meine Iris ist eine sehr gesprächsfreudige Frau, hat ihr das erzählt und die hat gesagt, geht doch nach Ecuador, ich habe dort noch eine Wohnung. Und dann tauschten wir die Wohnung, die eine am Südstern, gegen die eine andere beim Parque Carolina in Quito und sind da hingegangen und sind hängen geblieben.
Mit was für einer Vorstellung von Leben denn? Und was für eine Vorstellung von Ecuador?
Weil da muss man ja zuerst mal hingehen, um das ein bisschen zu kennen, um dann eine Vorstellung zu entwickeln.
Also sich wieder darauf einlassen, haben sich wir das wieder.
Sich darauf einlassen,
ausprobieren.
Genau.
Aber diesmal und mit Familie. Mhm.
Diesmal mit Familie. Und Iris hatte das Glück, dass sie gerade ein sehr schönes Hörspiel gemacht hat, einen Preis dafür gewonnen hat beim BBC. Und aufgrund von diesem Preis konnte sie nachher beantragen, ein Kulturradio in Quito mitzugestalten, mit der Hilfe von Entwicklungszusammenarbeitsbeiträgen.
Mhm. Und so ist also Ecuador in ihr Leben getreten. Sie sind hängen geblieben, haben Sie gerade gesagt. Ich meine, die heimisch werden irgendwo bedeutet ja nicht nur sich darauf einlassen, sondern auch angenommen werden. Das ist Ihnen dort passiert.
Wir haben dann über die ersten 10 Jahre eigentlich haben wir in einer Landkommune gewohnt, wohnen wir immer noch. Also so. Aber das waren die ersten 10 Jahre des Eingewöhnens, eine Comunidad Agricola, wo mit indigenen Nachbarn und mit einem anderen Grund- und Bodenkonzept, das wir es gewohnt sind, wir umgegangen sind und uns auch mit den Leuten eingelassen haben. Unterdessen sind wir immer noch die Fremden, aber gut gelitten. Ne? Mhm. Und das muss man auch sagen, das hat etwas damit zu tun. Es ist schön, dass Sie das Wort einlassen gebraucht haben. Es geht immer darum, wenn die Nachbarn ein Fest feiern, zum Beispiel die Fanesca, das ist eine bestimmte Suppe, die man dann isst an einem bestimmten Tag im Jahr. Und dann muss man die aber nicht zurückweisen, sondern die muss man dann auch annehmen und selber auch eine machen. Mhm. Weil da laden sich die Nachbarn immer gegenseitig ein.
Aber interessanterweise haben Sie jetzt eben gesagt, aber wir sind immer noch die Fremden. Also Sie haben auch nicht den Anspruch, oder manche sagen ja, ich bin hier, das ist jetzt meine Heimat, ich bin hier zu Hause, ich bin wie die Einheimischen, ich bin zu Ihnen.
Das kann ich ja nicht, ich bin ja ganz anders geprägt. Mhm. Aber unser Sohn ist so.
Ja?
Unser Sohn ist dann mit 3 Jahren dorthin gekommen, ist dann dort erwachsen geworden und hat auch in Ecuador studiert. Unser Sohn ist viel mehr Ecuadorianer als Europäer.
Jetzt ist ja ganz Südamerika doch eigentlich sehr in Aufruhr. Wie fühlen Sie sich im Moment in Ecuador?
Ist mir ein bisschen unheimlich in dem Zusammenhang, weil Ecuador ist eines der friedlichsten Länder der Andenregion. Also war es immer. Und auch dort gab es vor kurzem heftige Unruhen. Und wir hatten immer wieder Präsidenten, die abgeputscht wurden. Aber nicht durchs Militär, sondern durch die Bevölkerung. Und es gab nie Tote bei diesen Putsch. Also, und jetzt gibt es plötzlich Tote. Und ich habe das Gefühl, ganz Südamerika ist im Moment in einer bestimmten Situation, wo man könnte vielleicht sagen, die USA holen sich ihren Hinterhof zurück. Es geht darum, dass diese Rohstoffe, diese Human Resources, diese Häfen, diese strategische Lage, das ist eigentlich ein Teil der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Mhm. Und wenn sie da versuchen auszubrechen aus dem, dann klappt die Venezuela-Falle zu, zum Beispiel. Ne?
Ja, dann haben Sie ja wahrscheinlich durchaus auch Probleme mit Ihren Projekten, die Sie dort verankern. Also wenn Sie das als eine große strategische Linie sehen, die Sie befürchten, dass sie auf Sie zukommt. Sie haben Ecuador also als Hausmann betreten und haben dann ja doch, dann kam ja das ganze Projekt Cuisine Sans Frontières ins Rollen. Und auch in Ecuador haben Sie eins dieser Projekte.
Vielleicht. Nein, ich hatte zuerst noch eine Bar und ein Restaurant, ein Hotel und so weiter und so fort.
Viele Dinge ausprobiert.
Dann kam das Ecuador-Projekt der Cuisine, was eigentlich ein Zufall ist, weil diese Ecuador ist keine Krisenregion. Aber das obere Amazonasgebiet, das ist dann die östlichen Kordilleren gegen Peru, Kolumbien, das ist ein sehr konfliktives Gebiet wegen dem Erdöl, wegen dem Holzschlag, wegen Tagbauminen, wegen Schmuggel, wegen Narcos, wegen die Siedler, die da reingehen, die verschiedenen indigenen Nationalitäten, die untereinander auch Spannungen haben. Und es gibt verschiedene kleine Konzepte, die da eingesetzt werden, nicht nur von mir, sondern von anderen Gruppen auch. Eines davon ist es, einen nachhaltigen, umweltgerechten Tourismus zu entwickeln mit den Indigenen zusammen. Und in diese Sparte sind wir hineingeschlüpft.
Was machen Sie konkret?
Wir haben, da die Dörfer oft nur auf dem Wasserweg zu erreichen sind, haben wir ein Schulschiff gebaut und fahren mit diesem Schulschiff auf dem Rio Napo und besuchen die einzelnen Gemeinden und führen dort jeweils einmonatige Kurse durch. Basics, bisschen Englisch, bisschen Buchhaltung, bisschen Küchenorganisation und Logistik, ein bisschen Hygiene, also weil da legen ja dann die Touristen sehr viel Wert drauf und so weiter und so fort. Also das kann man in einem Monat etwas vermitteln. Haben jetzt aber gemerkt, dass das nicht genügt und haben zum ersten Mal mit einem großen Sponsor aus der Privatindustrie, haben wir jetzt ein Konzept aufgebaut, zusammen mit der Universität Esmeraldas, wo wir einen gesamten Lehrgang über ein Jahr anbieten. Der Titel ist dann Gastgeber des Amazonas. Und dieser Titel ist dann auch offiziell anerkannt vom Staat. So.
Woher wissen Sie, dass das das richtige Konzept ist für die Einheimischen, für die Indigenas, mit denen Sie zusammenarbeiten? Ist das im gemeinsamen Gespräch entstanden, dieser Tourismus, diese Tourismusidee?
Das war die Anfrage, die ursprüngliche. Also das war die FICAIE, das ist eine Organisation in Coca. Coca ist eine Erdölstadt am oberen Napo. Das war die Anfrage, könnt ihr uns dabei, genau, die hatten die Idee schon, ne? Könnten wir uns dabei helfen. Die andere Geschichte eben, ob das funktioniert oder nicht.
Ich meine, jemand auch hinfährt.
Ja, man muss einfach mal sich selber eingestehen, vielleicht funktioniert es nicht. Mhm. Ich meine, das finde ich auch so eine Haltung, die nichts mit laissez-faire zu tun hat, sondern einfach, man muss die Möglichkeit eines Scheiterns in Betracht ziehen. Und das ist auch richtig so. Weil sonst stampft man durch alle Böden durch, eben ungefähr ins Leere. Kann ja auch sein. Ne? Ich hatte ein schönes Erlebnis damals in Tschernobyl. Das war das zweite Projekt, das wir gemacht haben, wo wir in einer ehemaligen Kolchose, also ein Restaurant, wieder eröffnen wollten. Ich war 2-3 Mal da, es war sehr kalt. Und dann war es auch wieder sehr warm im Sommer. Und die Leute haben mir nach dem dritten Besuch gesagt, du brauchst nicht mehr kommen. Und da denke ich natürlich, ui, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ne? Also irgendetwas ist da schiefgelaufen. Und dann war das aber nicht so, sondern es war im Gegenteil so, dass sie sagen, wenn wir mit dir arbeiten, müssen wir dich anmelden, wir müssen die Gelder anmelden, wir kriegen Schwierigkeiten mit den Behörden und so weiter. Aber die Idee ist super, wir machen es selbst.
Also das war aber dann Scheitern in einem sehr positiven Falle.
Ja, das war eben der Akupunkturpunkt.
Wir haben jetzt schon sehr viel über die Konzepte und die Projekte, die unterschiedlichsten Projekte von David Höhner von Cuisine Sans Frontières gehört. Und jetzt fragen Sie sicherlich sehr viele und ich mich auch, wo kommt eigentlich das ganze Geld her? Sie haben eben von einem Sponsor gesprochen, aber das ist ja jetzt erst was Neues, dass Sie da eine größere Sponsoring haben.
Gut, also das Geld, das wir brauchen, hätten wir natürlich auch gerne von der öffentlichen Hand gehabt. Und wir haben auch viele Anträge geschrieben und die wurden alle abschlägig beschieden. Weil das Konzept passt nicht in die Schubladen der großen Dienste und der Geldgeber. Mhm. So, die haben ja ganz strikte Regeln, wie das eigentlich geht. Dann haben wir ein eigenes Fundraising-Konzept aufgebaut. Das bedeutet, wir machen Veranstaltungen. Wir sind ja Köche. Wir laden ein zum Essen und die Leute bezahlen einen guten Preis und wir kriegen von den Lieferanten kriegen wir das Ganze gesponsert und von den Leuten, die arbeiten, kriegen wir es gesponsert. Das heißt, jemand kommt, wird bedient wie an einem tollen Bankett und so weiter und so fort, bezahlt einen anständigen Preis dafür, aber alle, die daran arbeiten, die arbeiten gratis.
Das machen Sie in der Schweiz?
Das machen wir in der Schweiz, in Luzern, Bern und Zürich. Und das nennt sich Kitchen Battle.
Kitchen Battle? Ja. Also das heißt, da treten auch verschiedene Küchen gegeneinander an?
Da treten verschiedene Kochteams gegeneinander an. Es ist ein Wettbewerb, aber sehr freundlich. Also nicht jetzt irgendwie gewinnen ist alles, sondern ein gemeinsames, spielerisches um die Wette kochen.
Wenn man auf Ihre Webseite geht, dann sieht man eben auch die vielen, vielen, vielen Menschen, die da mitmachen, viele Köche. Wie ist dieses Netzwerk entstanden?
Weil die Gastronomen oder die Leute, die im Gastgewerbe arbeiten, sofort einen Draht haben und sofort verstehen, worum es geht. Ne? Also die kennen die Wichtigkeit dieser Gastgeberrolle und können auch nachvollziehen, wieso das wichtig ist in einer Krisensituation. Hotel Rwanda kann ich da nur sagen, zum Beispiel, dieser Film.
Ja, das stimmt. Da fühlen sich dann viele auch sicherlich dran erinnert. Als Sie angefangen haben und wenn Sie beschreiben, also dieses Anträge stellen und so weiter, betteln, um Ihr Projekt ins Leben zu heben, ist Ihnen das schwer gefallen?
Ja, sehr. Das ist etwas sehr Unangenehmes und ich mache es bis heute nicht gerne. Aber wenn man eine Gegenleistung anbietet, ne, wenn man sagt, okay, es gibt etwas zu essen und dafür gebt ihr mir etwas aus eurem Brief, dann ist es ein anderes Gefühl. Ne. Mhm. Das ist schön. Ich finde natürlich nach wie vor, finde ich es sehr schlimm, dass wir in der Cuisine wirklich keine Löhne bezahlen können. Wir bezahlen die lokalen Mitarbeiter, die wir vor Ort haben, aber die eigentlichen Cuisine-Gründer und Vereinsmitglieder, die da einspringen und Sachen machen, die kriegen keinen Lohn.
Denn es fahren auch immer oder fliegen auch immer wieder Köche tatsächlich oder Köchinnen natürlich in die Region, um dann die Workshops abzuhalten, um zu helfen.
Genau, ich würde die übrigens nicht Köche und Köchinnen nennen, sondern ich würde sie Gastgeber und Gastgeberinnen nennen, weil da gibt es durchaus Leute, die nicht aus der Branche kommen, die aber dieses Talent haben, die das gerne machen. So. Und noch zum Geld. Ich darf sagen, ich habe natürlich dann versucht, mich selber irgendwo zu finanzieren über das Schreiben. Habe jetzt das Glück, dass ich von einer außenstehenden Organisation, der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe in Deutschland, einen Lohnzuschuss kriege. Also da werde ich versichert, da kriege ich ein bisschen Geld. Das ist eigentlich ein Spesenvertrag. Aber der befreit mich davor, dass ich jetzt alle zwei Wochen wieder einen Bericht schreiben muss über die kolumbianische Mango zum Beispiel. Ne?
Wie ist denn das eigentlich, die Projekte, die Sie anstoßen, sind die dann irgendwann auch, können die sich tragen? Also weil wir jetzt gerade beim Geld sind und bei denen, die bezahlt werden oder nicht. Also letztlich soll ja eine wirtschaftliche Basis geschaffen werden, jetzt beispielsweise in Ecuador oder eben in Venezuela, wo auch immer Sie.
Letztendlich soll es das tun, ja. Aber das ist nun wiederum die Frage, ist das Ziel, eine wirtschaftliche Basis zu schaffen oder ist das Ziel, eine menschenwürdige Situation zu schaffen, worauf dann eine wirtschaftliche Basis entstehen kann? Es gibt mehrere Projekte, die unabhängig weiterlaufen von uns, also die wir nicht mehr betreuen, die zum Teil auch aufgehört haben in einer Favela in Brasilien, konnten sie aufhören, weil die ganze Favela eingeebnet wurde und Wohnungen entstanden sind. Mhm. Also es war eigentlich keine schlechte Entwicklung. Es gibt andere Projekte, die wir übergeben, die wir monatlich noch oder jährlich noch ein bisschen bezuschussen, zum Beispiel das Projekt in Afrika. Es gibt Projekte, wo wir jetzt wieder neuen Kontakt aufgenommen haben in San Josecito, weil die Friedenssituation in Kolumbien ist dermaßen fragil, dass sie Angst haben, dass das wegkippt. Und dann sind internationale Mitarbeiter sind sehr gefragt, weil die geben auch Schutz. Ne? Mhm. Es gibt Projekte, die neu entstehen, wo wir neue Sachen machen. Da in dem Kontext vielleicht zu sagen, ganz wichtig ist, dass man daran glaubt, ja, man kann etwas tun. Ne? Jeder kann etwas tun, im Rahmen seiner Fähigkeiten und seiner Möglichkeiten. Und wenn er das anfängt, wird er auch Freunde finden, die mit ihm das zusammen machen. Freundinnen, Freunde, Eltern, Brüder, Schwestern. Und aus diesem Einzelnen entsteht dann das Gemeinsame und das Gemeinsame hat eigentlich fast immer Erfolg.
Das ist aber durchaus auch ein langer Weg, den haben Sie beschrieben in Ihrem Buch. Sie haben, Kochen ist Politik, haben Sie es genannt. Kochen ist Politik. Sind Sie inzwischen auch so ein bisschen Politiker über die vielen Jahre geworden?
Politiker nicht, aber ich war immer ein politischer Mensch. Und wenn Politik heißt, durch Handeln, eigenes Handeln, Abläufe innerhalb der Gemeinschaft zu beeinflussen, dann bin ich auch ein Politiker.
David Höhner, selber Koch, sagt, dass er in den Dschungel gehen musste, um Rezepte für den Frieden zu finden. So ist jedenfalls der Untertitel Ihres Buches. Rezepte haben wir überhaupt noch nicht drüber geredet. Sie haben auch ein paar echte Rezepte hier drin. Ich erinnere mich an die Schilderung eines Getränks, der, wie heißt sie, Chonta-Palme?
Es ist die Chicha und die kann man aus der Frucht der Chonta-Palme herstellen.
Indem man sie erstmal kaut und dann ausspuckt.
Genau, das ist fermentiert, also ein bisschen Alkohol enthält. Und das ist ein sehr gutes Gastgetränk, weil es nährt, es überträgt sämtliche Bakterien dieser Gruppe sofort auf sie.
Ja,
und
wunderbar.
Diese Aktion aktiviert ihr Immunsystem. Also sie sind nachher, es ist so, also ja. Tropenärztlich nachgewiesen, es ist nachher so, dass ihr Körper sich einstellt auf die Umstände, die dort vor Ort herrschen.
Muss man sich immer wieder haben, was einlassen wieder. Man muss sich darauf einlassen.
Genau, man muss sich einlassen. Man kriegt ein Geschenk, das ein Geschenk ist und zugleich beschützt.
Essen und Trinken als kleinster gemeinsamer Nenner. Darauf können wir es, glaube ich.
Ja, das ist eigentlich tatsächlich so. Also wenn wir jetzt immer, wir reden ja immer über die großen Zusammenhänge. Wir haben das gerne stammtischmäßig riesig. Und man kann eigentlich nur sagen, nee Leute, da haben wir nichts dazu zu sagen. Aber wo wir etwas dazu zu sagen haben, das ist eben die Kommunikation zwischen uns und die Kommunikation schön gestalten und die Kommunikation mit dem Fremden über Essen und Trinken. Und so entstehen neue Visionen.
Und welches ist dabei Ihr Lieblingsrezept?
Das habe ich nicht verstanden.
Ihr Lieblingsrezept dabei?
Mein Lieblingsrezept ist eigentlich Pflaumenkuchen.
Oh, das überrascht mich jetzt, aber da habe ich jetzt mit etwas ganz anderem gerechnet. Ja, so kann es eben gehen. Pflaumenkuchen. David Höhner, danke schön für die Information. Und wer noch mehr haben möchte, Webseite Cuisine sans frontières oder aber bei uns www.deutschlandfunkkultur.de.
Oder den Titel des Buches eingoogeln.
Kochen ist Politik. Na, da ist doch der Politiker dran verloren gegangen.